Hallo und herzlich willkommen zu Folge 323 der Apfelnerds mit Sascha
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge, so wie jede Woche und diese Woche genau. Auch nochmal zu zweit.
Guten Abend, guten Tag. Ja, genau. Wieder ohne Thorsten, immer noch im verdienten Urlaub. Ja,
genau.
Grüße gehen raus, die Entspannung dürfte ja langsam losgehen.
So stimmt, in der zweiten Woche sagt man das ja. Immer so, ne?
Genau, ja, in dem Sinne wünschen wir ihm noch sehr viel Entspannung und Spaß im Urlaub, falls er uns reinhört. Ansonsten später. Und ja, wir machen dann heute wieder hier zusammen unsere Folge und ja, wollen uns wie so oft mit ein paar kleinen Themen beschäftigen. Und ja, da fangen wir an mit einem kleinen Apple-Thema. Und zwar geht es um die erste, ja, in Anführungsstrichen, Personalentscheidung von John Ternus. Ja, was ist passiert? Er hat jemanden wiedergeholt. Das war jetzt unerwartet. Und zwar Laura LaGrosse ist wahrscheinlich die richtige Art und Weise, das auszusprechen. Wahrscheinlich ist es auch total falsch, keine Ahnung. Könnte auch LaGrosse sein oder sowas. LaGrosse könnte auch sein, keine Ahnung. Aber LaGrosse geschrieben. Und ich nehme mal die englische Sprechweise an. Und, ja, irgendjemand wird mich nicht korrigieren. Aber Laura LaGrosse ist Vice President of Hardware Engineering gewesen, also direkt unter John Ternus, als er Engineering Chief gewesen ist. Ist allerdings schon ein bisschen was im Ruhestand. 2022 hat sie sich in den Ruhestand bei Apple verabschiedet. Ja, er hat sie jetzt in den Unruhestand zurückgeholt, denn sie ist wieder da. Ja, ist wieder auf Vice President Level eingestiegen, ist allerdings nicht mehr speziell Vice President Hardware Engineering. Den genauen Titel haben sie jetzt noch nicht gewusst, aber sie sei im Vice President Level, berichtet allerdings jetzt direkt an John Ternus. Und was erwähnenswert ist, das ist, dass sie vorher schon eine relativ besondere Aufgabe bei Apple gehabt zu haben scheint, nämlich teamübergreifende Zusammenarbeit fördern. Und das scheint so ihr Ding in der Hardwareabteilung gewesen zu sein. Und das soll sie jetzt Apple-weit machen mit ihrer neuen Tätigkeit, die dann eben, wie gesagt, auf Vice President Level direkt an John Ternus berichtet und dann halt eben diese Art von teamübergreifender Zusammenarbeit firmenweit fördern soll. Klingt ja förderlich, ne? Also alles, was irgendwie mehr Zusammenarbeit ruft, klingt ja erstmal positiv, denn wir wissen ja, so manchmal hört die linke Seite nicht, was die rechte Seite sagt und so. Ne?
In dem jo, Sinne. Nee, das stimmt also.
Manchmal ist das bei Apple ja super, ne? Aber manchmal auch gar nicht. Wir kennen
das. Ja, gut, wir wissen das ja, das kommt ja alles sehr auf Abteilungen, ETC und an.
Genau.
Und das ist ja dann sehr unterschiedlich, wie die Kommunikation davon statten geht. Und manchmal hat man ja dann auch wieder, manchmal hat man das Gefühl, das läuft super, weil irgendwas scheinbar sehr gut zusammengearbeitet hat. Und dann gibt es auch wieder Fälle, wo man sich so denkt, hey, was ist das denn? Haben die nicht miteinander geredet? Mhm. So ungefähr. Deswegen, also das ist ja ist glaube ich, überall auch irgendwie so. Ne? Manche Abteilungen arbeiten einfach besser zusammen und da vielleicht jemanden zu haben, der das fördert beziehungsweise sich explizit darum kümmert, dass so eine abteilungsübergreifende Kommunikation sauber funktioniert, ist ja wünschenswert. Ne? Also das ist ja nur von Vorteil. Von daher
Ich habe das Gefühl, dass sie da schon ins richtige Nest stechen. Ne? Also Apple ist halt eben mittlerweile riesig und manchmal wissen sie halt eben wirklich nicht, was los ist. Und da ist natürlich jemand, der dann dedizierter Ansprechpartner gerade für sowas ist, natürlich nicht falsch. Vor allen Dingen, absolut, wenn sie da einen kurzen Dienstweg wählen sollten, was meine Hoffnung ist. dann, ja, wenn man eine Sache in der Vergangenheit gehört hat, ist, dass halt eben mittlerweile in der vertikalen Hierarchie bei Apple einiges versickert. Ne? Gerade so dieses Feedback-Sachen sind nicht gut und das könnte man eigentlich besser machen und hier sind die ganzen Bugs, die gefixt werden sollten und diese Geschichten, das kennen wir ja auch. Ne? Ja, wir haben ja schon, also wir wissen es nicht genau, ne? Die Vermutungen schießen ja da ziemlich wild ins Kraut und konkrete Sachen haben wir noch nie gehört, aber ja, irgendwo wird es liegen und entweder liegt es halt eben, ne, in der Kommunikationsstruktur, in der vertikalen, nach oben hin, wo ich mal stark von ausgehe. Oder es gibt einfach allgemein keine Kommunikationskultur mehr bei Apple. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen.
Ja, ich glaube, es ist sehr, sehr schwer, auch von außen zu beurteilen, was da das Problem ist. Ich glaube einfach, dass es, ja, also Apple ist halt riesengroß, ne? Also die haben so viele Zweige, Arme, was die alles so machen. Und deswegen, dass da auch, also ich weiß gar nicht, ob es nur nach oben hin ist. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass irgendeine Querkommunikation nicht sauber mehr funktioniert, ne? Weil einfach die Teams zu groß werden, weil es vielleicht auch zu viel Inselwissen gibt, weil es vielleicht auch irgendwelche, ja, intern Mäkeleien gibt, so nach Motto, das sagen wir jetzt aber nicht oder so oder keine Ahnung. Also ich glaube, dass da schon auch so ein bisschen, das ist halt ein Riesenunternehmen, ne? Das ist halt kein Startup, das darf man immer nicht vergessen. Und ich glaube, da jemand die DC dran zu setzen, ist definitiv nicht die falsche Entscheidung.
Mhm. Ja, genau. Eine Person ist da natürlich nur der Anfang, aber es ist ja schön, vielleicht wird sie sich da jetzt noch einige Adjutanten oder sowas besorgen, je nachdem, was da für ein Bedarf ist. Aber ja, gut. Also prinzipiell, meine Hypothese ist, in Hardware Engineering scheint das ja funktioniert zu haben, weil sie das da jahrelang gemacht haben soll. Und dass er sie da jetzt für die gesamte Firma ansetzt, ist ja ein klarer Hinweis dafür, dass sie da Bedarf sehen. Vor allen Dingen auch, dass sie sie aus dem Ruhestand zurückgeholt haben. Interessanterweise, ich habe extra mal recherchiert, ihr Alter ist nicht festzustellen. Sie ist ein sehr privatsphäre-liebender Mensch, die Dame. Und ja, es gibt weder irgendwie Informationen darüber, was ihr Familienleben angeht, also ob sie jetzt irgendwie verheiratet ist oder sowas, noch was ihr Geburtsdatum ist. Und ob sie zum 65. dann in Ruhestand gegangen ist oder ob sie.
Also das Alter hätte mich tatsächlich interessiert, ob sie regulär halt in Rente gegangen ist, genau, oder schon irgendwie früher. Ich meine, die verdienen ja auch ein Schweinegeld.
Ja, vor allen Dingen, dann wäre sie ja jetzt schon über 70, wenn sie mit 65 gegangen wäre.
Ja, ja, deswegen, also.
Oder fast 70.
Aber das, ja. Gönnen wir ihre Privatsphäre und freuen uns darauf, dass sie hoffentlich Apple bei produktiven Arbeiten unterstützt.
Ja, genau. Aber klingt ja positiv.
Deswegen. Definitiv, ja.
Schöne kleine Meldung für den Anfang. So. Nächste Meldung ist dann, ja, natürlich mal wieder das leidige Thema RAMs. Ja, da kommen wir nicht drum herum momentan. Und DigiTimes hat da jetzt berichtet, dass ja aktuell hier so die Vorverkaufsrunde für 2027 gestartet ist und DigiTimes meldete, ist alles schon ausverkauft. So, das heißt also, der komplette RAM-Markt für nächstes Jahr ist vollständig leer gekauft. Das muss man sich mal einmal verinnerlichen. Ja, also noch nicht mal mehr irgendwie kleine Budgets da. Naja, also die Speicherhersteller haben sich das natürlich schön bezahlen lassen, ne? Denn man musste jetzt immer irgendwie einen Vorschuss zahlen, ne? Und um überhaupt eine Zusage für nächstes Jahr zu bekommen, jetzt schon. Ne? Also ein halbes bis ein Jahr vorher muss man jetzt schon einen Vorschuss zahlen. Das ist eigentlich eher so, wenn du so Großverträge hast wie Apple, ne? Dass du dann große Rabatte kriegst und viel bestellst. Aber hier geht es darum, dass du überhaupt was bestellen darfst. Ne? Und vor allen Dingen auch sind natürlich dann die Preise entsprechend hoch und auch die Vorschüsse entsprechend hoch. Und ja, aber so läuft das nun mal. Das Thema kennen wir ja schon. Und alle drei großen Hersteller, Samsung, Micron und SanDisk, haben es jetzt so gemacht. Und ja, in dem Sinne ist jetzt einiges an Kapital bei denen gebunden. Das ist schon spannend. Ne? Die freuen sich natürlich doppelt und dreifach, das ist auch klar.
Ja gut, die verdienen sich jetzt eine goldene Nase, ne? Das ist auch verständlich. Ich meine, wenn der Markt das hergibt, würde ich das auch an ihrer Stelle. Und es sind, ja, das sind alles kapitalistische Unternehmen, das ist auch erstmal alles gut so. Aber es ist natürlich für den Endverbraucher ein bisschen bescheiden, dass die Nachfrage jetzt aufgrund von AI so extrem ist und unsere Preise alle in die Höhe treibt. Das
nervt. Wo du das gerade sagst, guter Punkt. Da gab es nämlich auch noch so eine Kleinigkeit in dem Bericht drüber, was ich mir extra noch rausgeschrieben habe. Und zwar, wir hatten ja schon mal erzählt, dass diese HBM-Module, High Bandwidth Module heißt das, ne, sind ja im Prinzip dieselben Speicherelemente wie das, was als singulärer DRAM-Speicher im Consumer-Bereich verkauft wird, nur in so einem Paket verpackt, wo die dann alle zusammengefasst worden sind und mit so einer speziellen Verbindungstechnik verbunden, sodass die besonders große Bandbreiten erzielen. Und was man an der Stelle betonen muss, das ist, wenn die einmal so produziert worden sind, also ne, wenn die als DRAM rauskommen, dann scheinen die wohl noch für beide Dinge einsetzbar zu sein, aus der Fabrik rauskommen. Wenn sie aber das HBM-Modul gebaut haben, dann ist das fix. Das heißt also, du kannst jetzt nicht einfach hingehen, dieses HBM-Modul aufschneiden und irgendwie 5 DRAMs rausholen. Ne? Das hätte man ja annehmen können, aber das ist nicht der Fall. Und interessanterweise sind jetzt wohl so viele von diesen Ressourcen eben in den HBM-Modulen gebunden, dass wir ja diese Probleme haben mit der Verfügbarkeit von normalem DRAM vor allen Dingen. Und was aber jetzt schon gesagt wird, das ist, dass ein Großteil von diesen HBM-Modulen, die jetzt für dieses und auch für nächstes Jahr bestellt worden sind, für zukünftige Erweiterungen, ich habe Airquotes benutzt, eingesetzt werden. Soll also heißen, die AI-Anbieter kaufen die auf Halde, weil sie sie eventuell brauchen könnten später. Und dadurch entsteht dieses ganze Problem, dass wir nicht genügend DRAMs haben, weil die sie sich ins Lager legen. Das ist auch schon irgendwie faszinierend, oder? Dass die bereit dazu sind, das ganze Geld zu bezahlen, die da hinzulegen. Ja? Klar, die Speicherhersteller, die machen nur das, was am meisten Geld bringt. Ne? Den werfe ich da nichts vor. Aber dass du die einfach blind kaufst, da hinlegst und sagst so, whatever. Ne? Das finde ich ja schon faszinierend.
Ne? Ja.
Und irgendjemand bezahlt das. Ne? Das kommt dann eben dazu.
Ja, also dass sie das jetzt so krass auf Halde legen, ist natürlich schon hart. Aber mir macht das halt Sorge wegen der Bubble, ne? Wenn das dann doch mal irgendwann keiner braucht, der Markt überflutet ist, dann bricht das auch alles so ein bisschen.
Ja, genau, darum geht's ja. Ne? Wenn also, sie da jetzt schon keinen Ausbaubedarf sehen und das nur auf Halde legen, weil ja zukünftige Erweiterungen den Bedarf machen könnten, dann könnte es sein, dass die Dinger, dass diese gesamte Speicherbubble vollkommen überflüssig ist. Ne? Dass das einfach nur an den Haaren herbeigezogen ist, dieser ganze Nichtbedarf. Scheinbar. Ne? Ich habe da jetzt noch keine Zahlen zu gesehen, aber es soll halt eben wirklich einen Großteil der ganzen Lieferungen betreffen, die dieses und nächstes Jahr kommen, weil die meisten Anbieter ja wohl scheinbar schon laufende Rechenzentren haben und gar nichts mehr bestücken müssen, zum großen Teil. So, aber wie gesagt, ich habe da keine Zahlen gesehen. Wenn ich was sehe, werde ich das mal noch mitbringen. Aber ja, fand ich so einen interessanten Head-Scratcher. Vor allen Dingen, dass sie die dann halt eben auch endfertigen lassen werden. Potenziell könnte sie die natürlich auch. Ja gut, dem Speicherhersteller ist natürlich nicht gediegen, das Ding da hinzulegen und abzuwarten. Ne? Ich wollte gerade sagen, theoretisch könnte ja auch der Speicherhersteller das Ding da hinlegen und erst die HBMs bauen, wenn sie wirklich gebraucht werden. Aber dann haben die natürlich das Kapital gebunden und haben auch keinen Bock darauf, das die ganze Zeit liegen zu haben. Und genau deswegen machen sie es natürlich nicht. Sagen dann, hey, entweder ihr kauft das jetzt oder es ist vorbei.
Ja, klar, also ich würde das auch nicht erliegen haben wollen und als Speicherhersteller, warum ist das ja schon echt eine Masse. Und klar, die wollen auch Sicherheit, ne, wenn sie die brauchen, dass sie die zur Verfügung haben. Das ist ja auch okay. Aber es ist halt eine ungünstige Situation, aber jetzt, da kommen wir ja nicht raus, ne? Also das ist jetzt, wie es ist und da müssen wir halt.
Aber apropos rauskommen, guter Punkt, direkt zum nächsten Thema zu gehen, denn, Entschuldigung, da geht es fließend weiter. Und zwar, Apple versucht tatsächlich da eine Lösung zu finden für. Und zwar gibt es halt eben Anbieter, die auch DRAM herstellen, die jetzt nicht zu den drei großen zählen und vor allen Dingen die aktuell mit einem Zusammenarbeitsbann belegt sind. Die sind in den USA auf der schwarzen Liste. Und diese schwarze Liste, die sagt, dass die amerikanischen Firmen nicht mit diesen Firmen auf der schwarzen Liste zusammenarbeiten dürfen. Da sind ja so ein paar Firmen drauf, die, ich glaube, DJI zum Beispiel ist auch mit den Drohnen auf der schwarzen Liste in Amerika. Ne? Also die haben schon einiges auf der schwarzen Liste, was wir hier auch problemlos, obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie aktuell drauf sind. Ich habe jetzt auch keine wirkliche Übersicht. Aber was ich halt eben weiß, ist, dass dieser chinesische Hersteller CXMT bei der US-Regierung auf dieser vielgesagten schwarzen Liste drauf ist. Und deswegen dürfen so Anbieter wie Apple nicht mit denen zusammenarbeiten. Die bieten aber DRAM an, ne? Drop-in Replacement. Das ist ja ein Standard, ne? Diese DRAM-Module. Und das heißt also, CXMT könnte jetzt einfach dieselben Module auch liefern und letzten Endes dann damit wahrscheinlich dann diesen Markt entspannen, aber es ist halt eben nicht erlaubt, ne? Weil sie auf der schwarzen Liste sind. Und Apple kam jetzt hin und hat gesagt, wie übrigens Digital Daily berichtet, kam jetzt her und sagte, hier, liebe Trump-Regierung, wir würden gerne DRAM-Speicher von CXMT einkaufen. Können wir das nicht zumindest für Produkte außerhalb der USA? Apple fertigt ja eine Menge Produkte, die außerhalb der USA verkauft werden, ne? Namentlich eben im asiatischen Bereich China, aber auch Europa. Und da könnten sie natürlich dann im Prinzip, sofern jetzt nicht irgendwie in Europa auch ein Bann besteht oder sowas, könnten sie da jetzt diesen CXMT DRAM einsetzen, wenn die Trump-Regierung das erlauben würde. Und das hatten sie angefragt, ne? Aber bisher nur Ablehnung erhalten. Das heißt also, bisher gab es da sowieso keine Zusage. Interessanterweise gibt es da aber auch noch so eine kleine Anekdote mit dazu. Und zwar CXMT gilt halt eben als chinesischer Billiganbieter, in Anführungsstrichen. Gilt also nicht als ganz so hochwertig wie die anderen drei großen, die Apple ja standardmäßig verwendet, ne? Und die haben halt eben dann hier, also Apple hat bei CXMT angefragt, ob sie liefern können, die RAM-Module. Und dann haben sie gesagt, ja, können wir liefern, aber zu den Preisen von Samsung. Das ist ja geil, oder? Ja, voll ausgenutzt, die Situation, und hängen sich da mit rein und
kassieren ja, richtig weg. Ja gut, das, das würde ich aber auch an der Stelle, also mal im Ernst, ja, das, Angebot und Nachfrage, so ist das halt, und ganz im Ernst, das macht Apple ja nun mal nicht anders, und von daher.
Ja gut, Apple, so wie Apple ist, ne, hat dann übrigens da ganz frech sogar noch versucht zu verhandeln, da noch einen Rabatt rauszuschlagen, und sie haben ihn einfach schlichtweg abgelehnt bekommen. Wohlgemerkt, ne, Apple ist normalerweise der größte, verhandlungsstärkste Kunde, der so außerhalb der AI-Bubble existiert. Ne, die haben immer super DRAM-Preise gekriegt, weil sie so große Mengen abgenommen haben und viele Vorzahlungen geleistet haben, hohe Vorleistungen. Und ja, letzten Endes aber stoßen sie hier auf Granit. Ne? Die AI-Firmen sind einfach signifikant größer, was die Einkäufe angeht momentan. Und solange das so ist, hat Apple einfach keine Chance da, mit seiner Wucht zu prahlen und sich dann irgendwie so ein Hersteller gefügig zu machen. Ja. Naja, gut. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Das kennt Apple wahrscheinlich auch schon seit langem nicht mehr. Dass sie,
das glaube ich auch,
dass sie so behandelt werden. Naja, gut. Aber wie wir schon gesagt haben, da die Trump-Regierung sich da scheinbar nicht bereit erklären möchte, das freizugeben, scheint es eh keine Lösung zu sein. Ja, in dem Sinne müssen sie ja aktuell damit leben. So, und dann haben wir noch den dritten Teil zur Speichermisere. Und da geht es um eine Meldung von Apple Insider, und die haben berichtet, eigentlich ein bisschen was Positives in der Misere, dass SK Hynix, heißt es glaube ich, ne? Also einer von den drei großen DRAM-Anbietern, haben jetzt angekündigt, 38,3 Milliarden Dollar in zwei neue Speicherchipwerke zu investieren. Das muss man sich ja immer mal so auf der Zunge zergehen lassen, wie scheißen teuer diese Werke sind.
Ne? Jo,
das 40 ist Milliarden, also 20 Milliarden pro Stück, wenn wir jetzt mal einfach so durch zwei rechnen. Das ja. eine ist teurer als das andere, weil eins ist für DRAM und eins ist für SSD-Chips, ne? Also für diesen Flash-Speicher, der für die SSDs verwendet wird. Aber sie wollen auf jeden Fall zwei neue Werke machen in, das werde ich jetzt bestimmt falsch sagen, Yongin und Jongju. Und ist, glaube ich, beides Südkorea. Und in dem Sinne wollen sie also da tatsächlich jetzt die Speicherknappheit adressieren. Aber das Ganze wird natürlich nicht von jetzt auf gleich passieren. Der Bau soll 2027 starten und 2029 abgeschlossen werden. Ob das jetzt das Ende der AI-Bubble noch erleben wird oder nicht, dass diese Werke in Betrieb genommen werden, warten wir dann mal ab. Keine Ahnung, wann die platzen wird. Ja, aktuell keine Anzeichen zu sehen. Und aber sie erweitern natürlich da existierende Werke, haben also da an den Standorten jeweils schon welche. So machen die Chipfirmen das ja gerne, ne? Machen halt eben dann Zweit- oder Drittwerke auf und haben dann da den Vorteil, dass sie an einem Standort natürlich ihre ganzen Facilities haben, ne? Ihren Hausmeister und diese ganzen Technikdienste, die sie da brauchen und Werkstatt und was man halt eben alles braucht, um da jetzt den Betrieb von solchen Werken sicherzustellen und dann halt eben natürlich dann die ganzen Werke, wo dann die Leute auch nochmal drin arbeiten und dann die Chips produzieren, so wie man das kennt auch von TSMC und Co. DRAM ist ja im Prinzip nichts anderes wie in so einem Chipwerk hergestellt, nur dass sie, glaube ich, nicht ganz so state of the art diese Strukturen verwenden, wie TSMC das macht. Ich müsste jetzt mal nachgucken, welche Strukturen, das habe ich jetzt hier nicht gesehen. Aber effektiv ist das halt eben genauso ein Chipwerk, wie alle anderen Chip-Hersteller auch bauen können. Lediglich mit der Spezialisierung, dass sie DRAM bauen, weil das natürlich Economy of Scale macht, wenn du eine Geschichte produzierst, wenn du Standardbausteine produzierst. Ne? Dann ist es natürlich effektiv immer günstiger, wenn du dann da ausschließlich DRAM raushaust. Ne? Das sind natürlich auch schon entsprechend große Volumina, die sie da in der Lage sein werden zu beißen. Aber ja, wie gesagt, 2029 frühestens wird es der Fall sein. In diesem Sinne, viele Kleinigkeiten, die hier so auf dem Speichermarkt passieren, aber leider nichts, was uns da irgendwie weiterhilft. Zumindest kurzfristig jetzt. Na schön. So, dann kommen wir zu einer ganz anderen Meldung und zwar über Meta wollte ich einmal kurz berichten diese Woche. Ich weiß nicht, ob ihr es in der Presse mitgehört hattet, es gibt so die ein oder andere Klage gegen Meta, die angestrengt worden ist wegen mentaler Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, gerade in Amerika, wo ja so die relativ großen Entschädigungszahlungen gerne mal fällig werden. Bei sowas gibt es also jetzt eine ganze Menge zivilrechtliche Klagen gegen Meta. Ich hatte es irgendwo aufgeschrieben. Genau, Tausende hatte ich aufgeschrieben. So, also Tausende Klagen in ganz Amerika sind angestrengt worden. In über 40 Bundesstaaten wurde hier einfach nur zusammengefasst. Ne? Klar, Amerika hat mehr, aber das ist ja schon ein großer Teil. Meta hatte ja irgendwie vor ein paar Tagen, ich hatte das zumindest mal so auf der Rille auf Social Media irgendwie durchfliegen sehen, irgendwie, ich glaube auf der Quartalspressekonferenz oder sowas, angekündigt, dass sie $1 trillion, ne, also eine Billion Dollar in Deutsch, ne, deutsche Billion, für Entschädigungszahlungen einplanen für diese Klagen. Und habe ich mit den Ohren gewackelt. Die Analysten interessanterweise nicht. Ja. Nach der Ankündigung von dem, was ich hier jetzt erzählen werde, ist nämlich die Meta-Aktie plus 1,5% gehandelt worden. Sie haben scheinbar Schlimmeres erwartet. So ist das halt eben, wenn man mit solchen Firmen da sich beschäftigt. So, und was ist da jetzt passiert? In New Mexico ist quasi die erste Klage gewonnen worden von den Klägern und von Meta verloren worden. Und an der Stelle ist ihnen halt eben, das was ich eben schon sagte, vorgeworfen worden, die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu gefährden, sie unzureichend vor sexueller Ausbeutung zu schützen und in der Öffentlichkeit ihre Plattform als zu sicher vorgetäuscht zu haben. Gerade den letzten Punkt fand ich sehr interessant. Ja, ist halt eben Meta. Ja, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber sprechen, aber ja, viele Leute hatten halt eben den Eindruck, als sei das sicher. Ne?
Ja. Ja gut, das verkaufen sie auch irgendwie so.
Genau,
ja. Und da muss man ja schon ehrlich sein. Und ja, also ich kann das schon verstehen, dass man da was unternimmt. Ne? Also jetzt mal ganz, ich bin ja eh kein Meta-Freund, aber ich frage mich eh schon, wie lange die das noch so alles betreiben können. Ne? Ich meine, was da teilweise für Videos online sind und ich sag jetzt mal akzeptiert werden, ne? So, auch wenn du die meldest oder so, wo dann, weiß ich nicht, irgendwas irgendwie Gewalt drauf ist oder sonst was, das ist aber für die dann nicht gewalttätig genug oder so und nicht sperrungswürdig und bla und wo du ja wirklich denkst, so, okay, krass, was geht ab? Also da gibt's auch mehrere Berichte zu über die Sperrungspolitik von Meta, die, sagen wir mal, sehr fraglich ist, drücken wir so aus, ne? Und ich sehe das halt als ehrlicherweise schon als großes Problem und finde das gut, dass da mal gegen angegangen wird.
Mhm. Ja, genau. Es ist auch wirklich höchste Zeit gewesen, dass sie da mal irgendwie ein bisschen was Exempel statuieren und wirklich mal ein paar Klagen durchbekommen. Und in diesem Fall hier haben sie jetzt im Prinzip erstinstanzlich Recht bekommen, also auf dem zivilrechtlichen Bereich. Das ist im März schon von der Jury beschlossen worden, hatte ich gerade gelernt, ist da den Klägern oder dem Klagenden, ich weiß, habe das nicht genau nachvollzogen, $375 Millionen zugestanden worden. Und was sie jetzt aber noch nachgereicht haben als weiterer Bestandteil von dieser Klage, das ist, dass sie einen sogenannten Präventivfonds nur für New Mexico, ne, wo das jetzt hier gerade stattfindet, einrichten wollen, der dann mit $567 Millionen gefüllt werden soll. Und dieser Präventionsfonds, der soll Behandlungs- und Hilfsangebote für betroffene Jugendliche in New Mexico machen. Ne? Also quasi die Öffentlichkeit unterstützen da an der Stelle. Und die Leidenden, nehme ich mal an, auch vor allen Dingen, die Leute, die da betroffen sind. Und das ist natürlich auch nochmal eine ordentliche Hausnummer. So, und zusammen kommt das dann halt eben auf $942 Millionen, also fast 1 Milliarde. Und wir sprechen hier wohlgemerkt von einem Bundesstaat. Ne? Das heißt also, hier können noch 50 weitere Bundesstaaten in Amerika kommen und auch eine ähnliche Forderung aufstellen. Ich würde behaupten, da könnte sogar die Trillion auch ein bisschen knapp werden. Ne? Also die 1 Billion, wir sagen es lieber mit den deutschen Zahlen. Ne? Also die Billion wären ja dann 10 solche Klagen. Da könnten sie vielleicht auch was drüber kommen.
Ja, also wie gesagt, Menge Geld, ne? Aber der richtige Weg auf jeden Fall, finde ich. Ne? Also da muss, dem Ganzen muss halt Einhalt geboten werden. Und das muss wehtun, ansonsten machen die gar nichts, ne? Wenn das Kleingeld ist. Das ist halt das große Problem.
Ne? Mhm. Ja.
Das ist schon so ein bisschen der richtige Ansatz, dass die da so ein wenig mal Richtung Dingens gucken, ne? Also so ein bisschen, gucken, was sie da machen, halt. Mhm. Weil, wie gesagt, bisher ist ja nichts passiert. Die EU hat es ja auch probiert an vielen Stellen. Das hat ja nur so semi geholfen, weil halt einfach die Strafen nicht weh genug taten. Ich finde das. Aber es ist halt auch ein schwerwiegendes und wichtiges Thema. Ne? Also, wie gesagt, ja, es ist wirklich grauenhaft, was man da teilweise findet und was man da teilweise gucken kann. Und das gehört definitiv nicht einfach so frei ins Netz. Also gehört sowieso nicht ins Netz, gar nicht, auch nicht frei. Aber und schon gar nicht unter der Prämisse, dass da eventuell Kinder drauf kommen. Ne? Das geht gar nicht.
Ja, genau. Und übrigens, das Ganze geht noch weiter, um dem Ganzen jetzt den Bogen voll zu machen. Und zwar nur für New Mexico. Das ist natürlich jetzt genauso wie diese EU-Rechtsprechung zum Beispiel auch, die das nur für die EU fordert. Machen die das jetzt natürlich auch bundeslandweise. Und zwar müssen da jetzt folgende Einschränkungen umgesetzt werden für Meta in New Mexico. Man muss erstens Zeitlimits für minderjährige Nutzer auf Facebook und Instagram etablieren, Likes verbergen bei Fotos, wenn sie der Altersgruppe entsprechen, also wenn sie Kinder oder Jugendliche sind. Dann sollen sie eine KI-Altersprüfung etablieren. Innerhalb von 2 Jahren müssen sie das umsetzen, sollen sie das entwickeln, wo sie proaktiv mit erkennen sollen, ob der Nutzer jünger als 13 Jahre ist. Also sie wollen da auch nicht alleine auf diese Aussage, hey, ich bin 13 oder nicht, sich verlassen. Wohlgemerkt, in Amerika gibt es ja keine offiziellen Dokumente, wo man mit nachweisen kann, ob man jetzt volljährig ist oder nicht, es sei denn, man hat ein Personalausweis gibt es ja nicht, ne? Ein Driver's License gibt es vielleicht. So, aber es gibt ja kein so ein offizielles Dokument, soweit ich das verstehe. Und das ist natürlich dann auch so ein Problem, wenn du jetzt Kinder kontrollieren willst. In Deutschland wäre das jetzt auch schwierig unter 16, ne? Weil ab 16 kriegst du ja deinen Personalausweis. Und ab da könntest du das bei uns beweisen. Vorher müsstest du ja immer extra hingehen und dir einen Ausweis machen lassen für die Kinder. Einen Reisepass oder sowas kann man ja beantragen, aber nicht standardmäßig. Also auch in Deutschland schwierig. Hier hat es sehr laut geknallt gerade.
Ich habe mich erschrocken.
Ja.
Was war? Eieiei. Da passiert.
Keine Ahnung.
Okay.
Lass mich mal gerade ganz kurz gucken gehen, was da passiert ist.
Ja. Ja, ich rede einfach weiter. Also ja. Die, die haben ja keine Ausweisdokumente, so, also doch, haben sie schon, aber nicht so wie wir. Und ich weiß gar nicht, haben die so digital, doch, die haben, glaube ich, mittlerweile teilweise, in manchen Ländern gibt es einen digitalen Führerschein, also die Möglichkeit für einen digitalen Führerschein und so, ne? Also die Ausweiskontrolle an sich ist halt eine sowieso eine schwierige Nummer, finde ich, ne? Auch dass die nicht umgangen werden kann, mal eben. Das ist ja dann auch wichtig, ansonsten brauchst du ja den ganzen Spökes nicht. Und es ist ja auch wirklich, aber wie gesagt, ich finde es halt auch wirklich extrem wichtig, weil dieser ungefilterte Content, der da rumwabert, sage ich jetzt mal, auf den sozialen Netzwerken, ist das eine, finde ich, also es ist einmal der Content, finde ich, aber es ist auch tatsächlich, sage ich jetzt mal, dieses süchtig machen, im Sinne von, ne, dass man da einfach dieses ewige Scrolling macht, das ist halt auch echt ein großes Problem. Und ich finde, mit Suchtmitteln an sich kommt, das muss ich gerade überlegen, doch, darf es ja auch erst ab 16, boah, man sieht, nee, ich glaube, Rauchen ist jetzt ab 18, ne? Also sprich nur Bier ab 16. Genau, aber also das sind ja auch, finde ich, Altersschnitte, wo sowas auch ein bisschen klarer hoffentlich zumindest bei dem einen oder anderen verarbeitet wird und man vielleicht nochmal in Ruhe drüber nachdenkt. Und ich finde halt gerade, also das ist halt so tückisch, ne? Gerade mit dem Doomscrolling und sowas. Das ist für mich echt so ein Punkt, wo ich sage, das muss kontrolliert werden und da muss man auch echt gucken, dass man da nicht die Kinder einfach weiter drauf loslässt und die da einfach 3 Stunden ewig durch Instagram oder Facebook scrollen mit den Shorts. Das ist ja auch, finde ich, so ein Punkt. Das sind halt 2 Dinge, ne? Also Content und das Suchtverhalten, ne? Und das mit Suchtmitteln ist es auch beschränkt, also sehe ich auch da eine Beschränkung, auch für Deutschland sehr sinnvoll. Ob die gut, also was heißt gut ist, ne? Das, ich sag mal, das kann man immer so sagen, ne? Du kannst auch sagen, naja, warum ist Schnaps ab 18, ne? Wenn die Kinder den richtigen kennen, können sie es gucken. Ja, wenn sie jetzt bei einem 18-Jährigen das iPhone nehmen, können sie genauso gucken. Ja, aber das ist, sie kommen trotzdem schwerer dran, darum geht's ja nur, ne? So, wenn ich mir eine Waffe besorgen soll, kann ich das auch irgendwie auf illegalem Wege, ne? So, aber deswegen sollten wir ja nicht alle Waffen erlauben, ne? Das ist ja kein Argument. Und genauso finde ich das halt auch da. Also ich finde da Regeln vorzuschieben auf jeden Fall den richtigen Weg.
Ja, immer wenn Dinge illegal sind, du oder halt eben nicht erlaubt für verschiedene Gruppen, dann bedingt es ja immer, dass irgendjemand das Gesetz bricht und den Leuten hilft. Ne? Also wenn die Jugendlichen an der Tanke irgendwie einen Erwachsenen bitten, irgendwie harte Alkoholiker mitzubringen, dann sind die Erwachsenen selber schuld. Ne? Und ich habe an der Tankstelle gearbeitet mal eine Zeit lang. Ja, und das ist zum Beispiel auch so ein Klassiker gewesen, dass die Jugendlichen dann draußen standen, jemanden haben überredet haben, dann ne, irgendwie einen Schnaps irgendwie oder einen Wodka mitzubringen. Und ja, aber wenn du das weißt, dann darfst du das dann auch nicht verkaufen. Ne, du weißt ja, dass die draußen stehen und das haben wollen. Ne, du darfst das halt eben dann nicht rausgeben. Aber ja, viele Leute hat das auch nicht groß gekümmert. Die haben einfach denen was mitgebracht, ne? Wobei jetzt so harte Alkoholiker wahrscheinlich ein bisschen übertrieben war als Beispiel. Wenn die jetzt 3 Dosen Bier, die haben die dann oft mitgebracht, ne? Da haben wir dann auch manchmal ein Auge zugedrückt, weil hätten sie dann eh gekriegt am Abend, ne? Aber ja, kommt halt eben drauf an, was sie machen. Und genauso ist das dann auch mit Drogen, ne? Desto schlimmer die Drogen sind, desto genauer sollte man drauf gucken. Und genauso ist das natürlich auch mit den elektronischen Drogen, um wieder den Bogen zurückzumachen. Es ist einfach höchste Zeit, dass diese extrem abhängig machenden, süchtig machenden Produkte, die Meta hier entworfen hat und auch einige andere Anbieter ja, das muss halt eben verboten werden, beziehungsweise zumindest eingeschränkt werden für die Gruppen, die besonders gefährdet sind, ne? Also ich bin ja eh der Meinung, das sollte irgendwie allgemein eingeschränkt werden, aber da bin ich wahrscheinlich der Einzige mit. Aber naja gut, also grundsätzlich das jetzt mal anzufangen für Minderjährige und sowas finde ich schon sehr wichtig, weil ja, das ist halt eben echt zu einem Problem geworden. Das sind ja sehr gut dokumentierte Geschichten, ne? Schaut euch das irgendwo mal auf YouTube, googelt mal irgendwie nach ne? Irgendwie Instagram-süchtig, Facebook-süchtig, was weiß ich was, ne? XY-süchtig und schaut mal, was da rauskommt. Ihr werdet zu jedem dieser Themen irgendwie, was weiß ich was, wie viel ernstzunehmende Berichterstattungen finden. Und ja, dann, wenn man sich das dann wirklich mal anschaut, dann sieht man auch, wie dramatisch das teilweise wirklich ist. Ne? Das ist ja wirklich extrem ja, üblich geworden, hier auch soziales Online-Mobbing zu machen und solche Geschichten darüber und naja, viele andere Dinge. Also ich gehe da jetzt gar nicht rein mit Absicht. Na gut, aber ich finde es erwähnenswert, dass sie das jetzt in New Mexico hinbekommen haben. Und auch jetzt mit diesen relativ umfangreichen Forderungen gekommen sind. Ich weiß nicht, ob du noch die Liste zu Ende durchgegangen bist. Datenlöschung, hattest du das noch?
Nee, das hatte ich nicht.
Ja, denn der letzte Punkt ist noch gewesen, dass Datenlöschung bei den Konten, wo das Alter unklar ist, automatisch, also bei Konten, wo das Alter unklar ist, diese müssen automatisch als minderjährigen Konten behandelt werden. Und das würde dann zwangsweise auch zu einer automatischen Löschung führen, wenn die nicht verifiziert werden. Als ja, also die muss man dann irgendwie als, ich weiß es auch nicht genau. Sie hatten da irgendwie gesagt, es soll auf jeden Fall eine automatische Löschung geben. Das war das, was hier stand. Naja, gut. So, und letzten Endes, ja, wie gesagt, die Börse hat da eher positiv drauf reagiert, plus 1,5% gehandelt worden an dem Tag, Meta hier an der Stelle und ja, ich finde es aber wegweisend, Meta hat natürlich angekündigt, Revision einzulegen, war auch klar bei einer Strafe in der Höhe, ne? Logischerweise werden die jetzt Revision einlegen, ja. Ist so blöd und haut 900, was hatten wir, 42 Millionen Dollar raus und macht keine Revision. Ja, da ist das dann auch egal. Und es ist ja für die nur eine Kostennote. Um was anderes geht es denen gar nicht. Und naja, so in dem Sinne kann man jetzt weiter gespannt sein. Aber es ist ja nur das erste Mal und deswegen fand ich es erwähnenswert.
Genau. Das ist ja auch, wie gesagt, finde ich, ne, der richtige Weg. Und mal schauen, was das gibt.
Genau. Wir werden berichten. Na schön. So, dann kommen wir zur Gerüchteküche und haben da, naja gut, zwei, drei kleine Themen, glaube ich, dieses Mal. Und mit einem wirklich kleinen Thema steigen wir ein. Fixed Focus Digital auf Weibo. Ja, so ein bisschen Mixed Track Record hat das gleich vorweg. Hat irgendwie verkündet, wann war es, gestern oder so? Also wir zeichnen hier gerade Montag, 10. August auf. Dass heute am Montag, den 10. August, die Preise der iPhone 17 Modelle steigen sollen. Das ist ja bisher noch nicht der Fall gewesen. Ne? Apple hat alle Preise angehoben, außer den iPhone-Preisen. Und das steht ja noch aus. Aber so aus anderer Richtung wurde da sehr schnell, sehr laut dagegen gewettert und gesagt, WTF, jetzt noch? Ja, geht Apple wirklich hin und macht einen Monat, wir sind jetzt knapp einen Monat vor dem frisch gerüchteten iPhone-Termin, also ne, gerade reingerauscht hier, 9. September soll Presseevent sein und ist noch unbestätigt, deswegen haben wir es noch nicht offiziell drin, aber ja, so in dem Sinne, also jetzt quasi einen Monat vorher, sollen die jetzt noch die Preise anheben und sich schlechte Presse machen? Ne? Glaube ich nicht so echt. Ne? Also dann müssen sie schon sehr, sehr starken Druck verspüren, was die Preise angeht, dass sie das jetzt machen müssen. Wenn sie das jetzt schon 11 Monate, nee, nicht 11 Monate, aber jetzt schon einige Monate länger durchgehalten haben als bei den anderen Produkten. Und ja, das ist das meistverkaufte. Ne? Da hatten wir letztlich bei den Quartalszahlen nochmal drauf gelinst. Aber ja, gut. Ob das jetzt einen wesentlichen Unterschied macht, das einen Monat früher oder später anzufangen zu nehmen. Ansonsten hätten sie das so einfach im Laufen mitnehmen können, dass sie auch die existierenden iPhones die Preise anheben. Ne? Dass sie das irgendwann tun werden, das war uns ja sowieso klar. Die Frage war nur, wie lange sie sich genieren, das bei den iPhones zu machen, weil das ja ihr Brot und Zucker ist, ne? Und sie sich da natürlich Sorgen darum machen, dass ihnen das einbricht. Berechtigterweise, ne? Das Thema kennen wir ja, es kommt ja jetzt aus beiden Richtungen. Aus der einen Seite mit der Chip-Shortage und auf der anderen Seite dann jetzt hier die Preise dann deswegen anzuheben, überhaupt. Also ich meinte damit dann überhaupt Produkt liefern zu können. Ne? Das scheint ja dieses Jahr echt eine Herausforderung zu werden, wie wir auch gleich noch sehen werden. Und in diesem Sinne, wenn ihr mich fragt, ich glaube nicht, dass es jetzt noch einen Monat vorher kommen wird. Gedanken?
Das glaube ich ehrlicherweise auch nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, das macht irgendwie wenig Sinn. So dringend müsste Apple das nicht müssen und würde mich dann doch sehr wundern, muss ich zugeben.
Genau, können wir so stehen lassen, Haken dran machen, vielleicht nächste Woche dann. Wir werden berichten, ob was passiert ist. So, dann haben wir noch ein Thema hier von Analyst Tim Kulpan oder sowas heißt er, glaube ich. Und kenne ich jetzt so noch gar nicht, habe ich aber trotzdem mal aufgenommen, weil es ein ganz interessantes Thema ist, was er da bespricht. Und zwar sagte er, dass, also er sprach über die Endfertigung des A20 Pro Chips. Das ist ja jetzt der neue Chip, der in die iPhone Pro Serie und wahrscheinlich auch ins Fold rein soll, gerüchteweise. Also alles, was jetzt im Herbst kommen soll, die kleinen Modelle sind ja in den März gewandert. Die sollen ja jetzt gar nicht aufschlagen nächsten Monat. Und der A20 Pro ist deswegen natürlich relativ wichtig, weil alle Sachen, die jetzt dann in einem Monat kommen werden oder angekündigt werden, halt eben A20 Pro Geräte sein werden. Wohlgemerkt, der A20 Pro ist so das Allerneueste. Ne? Der wird auch im 2-Nanometer-Prozess bei TSMC gefertigt, in dem Allerneuesten. Ne? Dieser soll allerdings nicht das Problem sein. Der Yield sei großartig, um mal wieder über den Yield zu sprechen kurz. Und das sei nicht das Problem. Im Gegenteil, die A20 Pro Chips, also die SoCs von TSMC, die lägen mittlerweile ordentlich auf Halde. Bei dem Endfertiger lägen SoCs im Wert von $1 Milliarde auf Halde. $1 Milliarde, das musst du dir mal verinnerlichen bei diesen kleinen Chips, ne, die irgendwie, was kosten die, $50, $60 oder sowas, das ist ja schon viel. Ne? meine ich, ne? Bin mir nicht sicher, was jetzt aktuell die 2-Nanometer-Chips kosten werden. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Holz, wenn man so jetzt irgendwie so in die Richtung schielt. Sagen wir mal grob $100, ja. Und wenn du dann $1 Milliarde an Material da liegen hast, dann hast du ja schon ein kleines Sümmchen an Chips da liegen. So, und warum liegen die da? Ja, es ist schon fast zu ahnen, es ist gerade kein DRAM da, um sie endzufertigen. Deswegen warten sie da jetzt, bis DRAM-Lieferungen kommen. Nochmal zur Erinnerung, das ist ja alles in so einem WLMCM genannten Modul zusammengefasst, jetzt in diesem neuen A20 Pro, ne? Wafer Level Multi-Chip Module, wo also dann quasi nebeneinander diese Chips, ne? Also einmal der A20 SoC und dann auch die anderen SoCs inklusive dem, also die anderen Chips inklusive dem DRAM dann da nebeneinander in so einem Paket positioniert werden und ja, logischerweise muss man das endfertigen und da warten sie halt eben jetzt alle drauf. So, er ging dann letzten Endes dann da drauf hinaus, er meinte, Apple hätte genügend A20 Pro schon endgefertigt, damit sie den Erstverkaufstag überstehen würden, aber er geht davon aus, dass direkt im Anschluss die Verfügbarkeit der Geräte sich spürbar verschlechtern würde. Ja, also wir nehmen mal an, es ist nur eine Verzögerung, so wie wir das jetzt auch bei anderen Produkten schon gesehen haben und dass halt eben einfach die Lieferzeiten sich deutlich erhöhen, weil natürlich DRAM reinkommt, aber halt eben einfach bei weitem nicht so viel wie Nachfrage ist und deswegen ist das natürlich dann immer eine Wartespiel. Ne? Und ja gut, letzten Endes also hier wunderschön zu sehen auch die Folgen von der eben schon gut besprochenen Speicherkrise. Und ja, da werden wir dieses Jahr und auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Ne? Naja, für den Moment müssen wir da ein bisschen drauf rumhacken.
Ja, leider. Also DRAM ist halt eine schwierige Nummer aktuell und das wird auch noch ein bisschen so bleiben. Also ich glaube nicht, dass sich das zeitnah verbessern wird, aber
ja, ja. Genau, so ist es. Na gut. Ja, letztes Thema für die jüdische Küche ist hier noch der Power-On-Newsletter von Mark Gurman bei Bloomberg natürlich. Und auch der hat über die Speicherknappheit berichtet, allerdings nur eine kurze Sache. Ich wollte es gerade schon fast sagen. Und zwar das MacBook Air ist jetzt natürlich auch schwer lieferbar geworden, nachdem das so eins der letzten gewesen ist, was noch so ein bisschen Lieferbarkeit hatte. Ja, die Back-to-School-Season hat ihm wohl das Letzte gegeben. Und ja, jetzt ist das MacBook Air auch schwer zu bekommen. Längere Lieferzeiten, mehrere Wochen bis Monate, wurde gesagt. Das ist ja sehr unterschiedlich teilweise von den Ländern und Situationen. Ja, gut. Also ärgerlich natürlich für die Leute, die jetzt gerade in der Back-to-School-Season da irgendwie noch was kaufen wollen. Aber ja, gut, ist und bleibt halt eben das Problem, was wir gerade gesagt haben. Ne? Wir werden das so schnell nicht loswerden.
Nee, leider nicht. Also das ist halt, ist halt blöd, das ist gerade für blöd für Leute, die neu kaufen wollen oder müssen. Und aber ja, ist eine blöde Zeit. Ich bin sehr gespannt, ob sich das irgendwann, also es wird sich irgendwann beruhigen, aber ob dann sich das Beruhigen auch auf die Preise auswirkt. Oder ob das nur so ein, ja.
Ob die Preise jemals wieder runtergehen werden.
Ja, genau. Also da bin ich mal schwer gespannt, ehrlicherweise.
Mhm. Ja, das ist so die größte Frage für mich. Ja, naja gut. Ich bin mal gespannt. Ja, so, also MacBook Air, schwer lieferbar, brauchen wir nicht weiter drauf rumkauen. Ansonsten gab es diese Woche zwei Themen, die Gurman im Newsletter drin hatte. Einmal ging es um die Apple Watches, da hat er ja auch letztes Mal schon gesagt, ja, nur Prozessor-Bump, ne, dieses Jahr, also nicht viel zu erwarten bei den Apple Watches. Die sollen zwar ein ganzes Eckchen schneller werden, Prozessor-Bump-mäßig, aber jetzt irgendwie hardware-mäßig oder sensormäßig tut sich da wohl nichts. Er hat allerdings betont, so eher für die Zukunft allerdings, dass Apples Industrial Design Team aktuell an der Aufgabe arbeiten würde, die Smartwatch, Zitat, vollständig neu zu denken. So. Ich finde das lustig, was. Jetzt habe ich schon so gedacht, ja, vollständig neu denken. Vollständig neu denken, was mögen sie da so machen wollen? Ne? So, und die ersten Sachen, die er dann hier aufzählte, war rundes Display statt rechteckiges. Da dachte ich mir, das ist vollständig neu denken. Ne? Das ist der Vibe.
Ja, gut, das ist ja immer irgendwie das, was alle, ich weiß gar nicht, warum so Dufte finden, ich verstehe das gar nicht. Also.
Ach, na ja, gut, ich hätte einfach gerne mal eine Abwechslung. Ne? Also, ich glaube, das ist das, was Görman, der macht ja dann da immer nur so Tamtam, so unglaublich drumherum. Was er da aber eigentlich mit sagen möchte, ist, ich hätte auch mal Lust, mal ein anderes Design zu haben. Also, von mir aus könnten sie ruhig mal ein rundes Modell machen, weil ich mag halt eben auch allgemein irgendwie. Gut, ich habe jetzt in den letzten Jahren keine Uhren gekauft, aber ich habe immer so irgendwie, ich bin halt eben so ein Kind der 80er, 90er, ne, die fancy Digitaluhrzeit mitgekriegt und was weiß ich was, wie viele Casio-Uhren am Arm gehabt, von Taschenrechnern über Datenbankcomputern bis hin zu was weiß ich was. Und ich habe halt eben auch immer wieder mal was Neues gehabt. Ne? Und ich muss ja echt sagen, also in der letzten Zeit habe ich mich so ein bisschen satt gesehen an diesem Apple Watch Design. Auch vor allen Dingen ja, dass man ja irgendwie so, wenn man so in Technikfirmen oder so in die Kölner Innenstadt reingeht, sowieso nichts anderes mehr sieht. Ne? Und in dem Sinne, ja, ich fände es nicht falsch, wenn sie einfach mal ein anderes Modell machen würden, auch gerne ergänzend. Ne? Also das Existierende beibehalten, aber zusätzlich jetzt noch ein rundes Modell machen. Ne? Das würde ich sehr löblich finden und ja, ich würde dann bestimmt auch mal ein rundes kaufen. Wenn das jetzt nicht ein Tausender teurer ist, nur deswegen, dass es rund ist. Das mal als Einschränkung. Es ist meine persönliche Einstellung. Aber ja, prinzipiell, ich finde, die Zeit ist reif, dass sie da mal einfach irgendwas anderes machen. Und ja, da ja mit der Innovation bei diesem abgerundeten Design scheinbar auch die Ende der Fahnenstange erreicht ist, sollen sie ruhig mal wieder irgendwie einfach ein grundlegend anderes Design machen.
Ja, also ich bin ehrlich, mich stört das gar nicht. Also rund will ich auch überhaupt nicht. Ich finde rund gar nicht gut.
Okay, na ja, gut. Ja, kann ich auch mitleben. Ne? Meinungen dürfen gerne unterschiedlich sein. Ja, sehr schön. Naja, aber Görman schrieb dann auch hinterher, das sei alles noch nicht fest. Ja klar, ne? Also wenn Industrial Design sich das gerade anguckt, dann heißt das ja sowieso noch nicht, dass sie da jetzt irgendwie ein Produkt ausgewählt haben. Im Gegenteil, ne? Die ID macht immer genau das. Ne? Sie machen Prototypen, ne? Sie sagen, lass uns doch mal gucken, ob wir irgendwie neue Ideen zu Smartwatches haben. Dann gehen sie hin, machen Prototypen, gucken sich die an, sagen, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist gut, lass mal das mal iterieren und dann geht das so weiter. Das ist ja dieses von Johnny Ive etablierte Verfahren, wie man im Team da halt eben einfach hingeht, zig Varianten macht und sich dann einfach im Ausschlussverfahren die Dinge herauskristallisieren, wie das wirklich funktionieren könnte, ne, oder aussehen soll. Und ja, dann irgendwann kommt man auf etwas an, was man so gut findet, dass man sagt, okay, das wird jetzt produktifiziert. Und dann fällt dann entsprechend ein Produkt hinten raus. Ne? Natürlich kommt dann noch der ganze Technikteil dahinter. Da müssen sie natürlich noch zur Hardware gehen und sagen, könnt ihr da überhaupt was reinbauen? Ne? Geht das überhaupt? Und so weiter und so fort. Ne? Also wenn man mit einem Design anfängt, ist immer die Herausforderung, dann auch die entsprechende Technik reinzukriegen. Das wird natürlich kollaborativ gemacht. Natürlich, ne, sitzen dann da auch die anderen SVPs mit dabei und gucken sich das an und sagen, uiuiuiui, das kriegen wir niemals da rein. Lass uns das lieber so und so machen. Ne? Und dann ja, kommen sie da auch irgendwo bei einem Kompromiss raus, wenn ID bereit ist, da einen Kompromiss einzugehen. Manchmal wurde ja berichtet, wurden Kompromisse in dieser Richtung gemacht, weil es einfach vollkommen unmöglich gewesen ist, Dinge zu machen. Und manchmal haben sich ja dann auch Johnny und Co. durchgesetzt. Hat man auch immer wieder mal gehört. Ne? Und dann halt eben eher das Design durchgeprügelt und dann den Kompromiss hinten dran mit der Technik machen müssen. Ne? So siehe erstes MacBook Air zum Beispiel. Ne? Hammer Idee, aber viel zu früh technisch eigentlich gar nicht zu realisieren. Auch das kleine MacBook, ne, das viel gaste, was ich ja auch hatte. Tolle Designs, aber viel zu schwachbrüstig, viel zu leistungsschwach, viel zu schlecht gekühlt. Tastatur fangen wir gar nicht erst mit an und. Und letzten Endes aber durch Iteration dann viel besser geworden. Und das ist natürlich dann so ein Ding gewesen, wo ID sich durchgesetzt hat und dann halt eben leider ein technisch nicht so optimales Gerät rausgefallen ist in der ersten Iteration. iPad 1, ne? Auch so ein Beispiel, ne? Wo sogar Steve das durchgewunken hat damals. Ne? Das ist einfach Grütze gewesen. Das iPad 2, das war toll. Das hätte das erste iPad sein müssen. Ne? Und das erste ist einfach so langsam gewesen, das kannst du heute für nichts mehr brauchen. Das iPad 2 ist immer noch zu gebrauchen. Ne? Klar, das hat eine super schlechte Auflösung, ne? Diese alte Nicht-Retina-Auflösung, aber es ist halt eben einfach von der Pixel-Power, von der Prozessorleistung her und so weiter ein super Paket gewesen. Und das haben wir ja auch immer wieder mal gehabt in der Vergangenheit. Ne? Okay, so, wie bin ich jetzt hier abgebogen? Also ID geht manchmal hin und guckt sich halt eben einfach nur neue Ideen an. Vielleicht finden sie auch gar keine. Dann sagen sie, alles ist fein, wir bleiben so, wie wir sind. Und manchmal finden sie so Dinge wie, Eureka, wir machen jetzt eine Runde Apple Watch und dann machen sie eine Runde Apple Watch. Mal gucken, ob sie sich dazu durchringen können oder nicht. Ne? Ich weiß, es ist ein Kompromiss. Ne? Man kennt das ja von den anderen Herstellern, die runde Displays anbieten auch. Bei den runden Displays gibt es halt eben eine Menge Verschnitt am Rand. Ne? Also das ist schon suboptimal, ne? Also so ein viereckiges Display oder ein abgerundetes viereckiges, das ist dann müßig, aber die sind schon optimal, ne? Von der Flächennutzung her. Darum geht es mir auch gar nicht, ne? Sondern es geht einfach nur darum, ich hätte gerne mal was anderes am Handgelenk. Ne? Ja, sollen Sie sich mal was einfallen lassen.
Ne? Ja.
Übrigens, die zweite Idee, die German hatte, ne? Rundes Display ist ja noch okay, da sagst du ja noch so, ne? Okay. Die zweite Idee war gar kein Display. Das fand ich auch toll.
Gar kein Display,
okay. Ja, das ist doch perfekte Engineering-Philosophie. Einfach wegoptimieren vom Display. So, wir definieren jetzt, Display brauchen wir nicht mehr. Punkt. So, jetzt musst du in Zukunft alles stenografieren oder was, ich weiß nicht, was sie dann machen. Ja, ich weiß schon, die neue Siri soll alles lösen, gut, ich kann dazu auch nicht mehr sagen, als dass es eben ja eine Idee ist. Ich weiß nicht, ob das aus Apple rausgefallen ist oder ob das jetzt eine Idee von German war, und in dem Sinne müssen wir dann mal schauen, was sie sich da einfallen lassen. Aber ja, prinzipiell ist das eine Sache, wo wir mal gespannt sein können drauf. Was er noch zu berichten hatte, um ein bisschen was zu den faktenlastigeren Teil von seinem Newsletter zurückzukommen, das ist, dass die Keramik-Apple Watch zurückkehren soll.
Oh,
Wunder, oh Staune, die ist ja jetzt lange weg. Ne? Ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, wann sie verschwunden ist, aber Serie 2, das habe ich noch rausgefunden, das ist das letzte gewesen, wo es eine Keramikversion offiziell gegeben hat.
Echt?
Und, nee, Moment, Entschuldigung, erstmalig, Blödsinn.
Ich wollte gerade sagen, erstmalig, ja.
Meinen eigenen Text nicht gelesen. Okay. Nee, ist mit Serie 2 das erste Mal gekommen, ist dann, glaube ich, ein paar Jahre auch da gewesen.
Genau.
So als eine teure Version, war ja auch immer teuer, ne? 1200, 1300 Dollar oder Euro, sowas um den Dreh. Also immer doppelt so teuer wie die Edelstahl-Version, was ja schon die teure Version wiederum der normalen Apple Watch gewesen ist. Ich habe auch deswegen niemals die Idee gehabt, eine zu kaufen. Aber ich fand das Material immer schön. Ich fand es nur schade, dass das so teuer war. Deswegen war das unter ferner Liefen für die meisten Leute. Aber das Material finde ich ja irgendwie schön.
Ja, das war schon nicht schlecht. Fühlte sich auch echt gut an eigentlich, aber es ist dann überholt worden von Titan, meine ich. Ne? Als dann.
Ja, genau. Ne? Jetzt zumindest dann jetzt seit der Apple Watch Ultra. Das ist genau. Ja dann jetzt 3 Jahre oder so, ne?
Und ich glaube, das hat sich dann preislich auch nicht mehr gut einsortiert und
ja.
Ne, also das passt ja dann auch nicht. Wahrscheinlich im Normal Apple hat ja auch Verkaufszahlen dazu. Wahrscheinlich haben jetzt auch nicht mega viele die gekauft, ne, bei dem Preis. Und,
ja. Vielleicht hatten sie einfach auch nicht genügend Ideen jetzt gerade für die nächste Zeit. Da haben sie einfach gesagt, hier, guck mal, wir haben noch die Fertigungsstraße für die Keramikgehäuse da rumstehen. Lass mal doch noch mal Keramik machen. Oder sie haben halt eben irgendwie auch vielleicht irgendwas, dass sie die jetzt 3D drucken können oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wie die hergestellt worden sind.
Ist das wäre geil,
geraten, dass sie die vielleicht ein bisschen günstiger kriegen oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich der Kostenpunkt war. Ist diese Keramik Apple Watch wirklich von der Herstellung her so teuer gewesen? Oder ist das nur so ein Luxus-Uhr-Varianten-Ding gewesen, so wie die goldene damals ganz am Anfang auch? Ist es also einfach ein erfundener Preis oder ist es ein berechtigter Preis, dass die so teuer war? Keine Ahnung, ne? Habe ich nie recherchiert. In dem Sinne können wir im Prinzip ja schon gespannt sein drauf, denn German sagte, für 2026 und 2027, also für beide Generationen dieses und nächstes Jahr würde Apple Keramikvarianten einplanen. So, das heißt also, wir werden wahrscheinlich eine bekommen und es sehen können, was sie kostet. Sehr gut. Ja, so viel dazu. Da sind wir gespannt. Und dann hat er noch kurz das iPhone Fold angesprochen. Eigentlich gar nicht mal das iPhone Fold, was jetzt kommen soll. Auch nicht die zweite Generation. Nein, die dritte Generation war es, über die er gesprochen hat. Und da hat er nur einen ganz kurzen Kommentar zu gesagt. Und zwar, größere Displays soll es bekommen. Übrigens, wir wissen überhaupt nicht, was in die zweite Generation rein soll. Ist ja null durchgesickert. Aber die dritte Generation, die soll größere Displays bekommen. Innen wie auch außen, hat er betont. Also scheinbar die allgemeinen Dimensionen des Geräts sollen vergrößert werden. Dann werden ja zwangsweise innen und außen die Displays dann größer. Aber auch da gibt es keine Details, keine Werte, keine Größen, keine Zahlen. Also sehr wichtige Meldung. Ja, dritte Generation wird größer. So, da sind wir jetzt mal sehr amused drüber. Sehr gut.
Ja, also jetzt warten wir erstmal auf die erste, ne, würde ich sagen. No. Gucken uns die mal an. Ich bin ja wirklich super gespannt. Ich werde auch definitiv in den Apple Store gehen, mir das mal anschauen, mal in die Hand nehmen, mal so gucken, wie fühlt sich das an, was ist das so. Ich habe keine Ahnung, wie ich Bock habe auf ein Erst-Gen-Gerät, ne, so, weil wissen wir alle, was da so passieren kann. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich überhaupt Bock habe, allein mal den Preis und allem. Ja. Und ich glaube auch, ich gucke mir das jetzt einfach auch erstmal an, weil das Problem, finde ich, ist auch so ein bisschen, und das kenne ich jetzt leider vom Max oder von den Plus-Modellen auch sehr gut. Es spielt ja schon eine große Rolle, ob die Apps, die du nutzt, auch irgendwie dafür optimiert sind. Und wenn du relativ viel Schrott-Apps, also es gibt ja leider sehr, sehr viele Schrott-Apps, die dann nicht sauber funktionieren und dann ist halt das Gerät auch nur halb so gut. Und finde ich immer so schade, da Apple das ja leider überhaupt nicht forciert, machen sich da ihre Produkte da am Ende selber irgendwie schlecht. Und deswegen bin ich da mal sehr gespannt. Ne? Ich meine, wir hatten ja auch mal irgendwann in der Folge berichtet, wie wir dann Fold benutzt haben von, ich glaube, Samsung oder was, ich weiß es nicht. Jo. Und das Prinzip habe ich ja so null verstanden, weil das ja komplett unterschiedliche Systeme waren, die haben ja nichts miteinander zu tun innen und außen.
Ja, das verstehe ich immer noch nicht so richtig.
Vielleicht kann man das aber auch einstellen und so, kann ja sein. Ne? Wir sind jetzt da keine Experten, aber das fand ich irgendwie sehr merkwürdig, weil mein gefühlter Use Case wäre ja, ich bin irgendwie dran am Browser, denke mir da als Beispiel, denke mir, dann ist zu klein, klappt das Ding auf und will weitermachen. Ne?
So. Ja, genau.
Aber
natürlich.
Vielleicht ist das auch nicht aller Personen Use Case. Whatever. Ich bin unfassbar gespannt, wie Apple das handhabt. Also auch dieses ganze, also klar, ne, Hardware sowieso, aber auch Hardware, Software. Also genau das ist ja auch was da wieder sehr spannend wird und was Apple ja in der Regel sehr gut kann. Deswegen bin ich da unfassbar gespannt, wie sie das machen. Aber ich warte jetzt erstmal auf die erste Generation und dann gucken wir mal, was uns die dritte Generation eventuell dann nochmal Veränderungen bringt. Ich meine, es ist natürlich ein schöner Hint, wenn wir die erste Generation sehen und haben da noch einen Rand und da noch ein bisschen, da kann man sagen, ah, guck mal, da können sie optimieren. Und wahrscheinlich werden sie auch genau das über die Jahre tun, so wie sie es bei den iPhones auch gemacht haben. Immer weniger Rand, weniger Rand, weniger Rand. Und das werden sie da wahrscheinlich dann so ein bisschen fortsetzen, damit sie doch jedes Jahr sagen können, das beste iPhone Fold, was wir je gemacht haben. Und
ja,
genau.
Und das dann mit so einem teuren Gerät, was du dir dann jedes Jahr neu kaufen darfst, weil sie jetzt dann signifikante Verbesserungen jedes Jahr machen.
Ja, ja, genau. Also das war so ein Ding, warum ich gar keinen Bock auf First Gen habe irgendwie, ne? Also,
ja, erstens das und zweitens bei den Preisen.
Ja, genau, und der Preis natürlich, ne? Also das kommt noch mit hinzu, aber es ist, also selbst wenn der Preis nicht wäre, finde ich es halt so, ja, aber egal. Wir warten es ab, wir bleiben gespannt. Das ist ja auch nicht mehr lang, so ungefähr einen Monat wahrscheinlich. Genau. Hatten wir eben schon gesagt. Und dann
September.
Mhm. Genau, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Anfang September wird das irgendwann sein.
Ja.
Und dann, dann wissen wir genaueres und dann schauen wir noch. Dann schauen wir uns auf jeden Fall das iPhone Fold mal im Detail an.
Ja, auf jeden Fall, natürlich. Das Erste, was wir tun werden, in die Hand nehmen. Und auf und zu machen und gucken, wo Liquid Metal ist.
Genau, ja, wenn es überhaupt drin ist. Ne? Also da bin ich mal auf die Vorstellung gespannt.
Oh ja.
Vor allem boah, bin ich gespannt, wie sie das da, sie machen ja da immer so schöne Ansichten, wie das faltet, laber und zeigen dann auch immer alle so, dann gehen die auseinander, die Explosionsansicht vom iPhone und. Und da bin ich mal echt gespannt, auch wo sie dann, wenn sie das so auseinandernehmen und dann siehst du das Scharnier im Detail und dann da ist das Liquid Metal und ich frage mich, also wenn das da ist, wenn es so ist, wie die Gerüchte gesagt haben, frage ich mich immer noch, was zum Teufel macht das für einen Unterschied mit der Delle. Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen. Ich lasse mich auch sehr gerne über Dauertests überraschen, die so ein Jahr laufen oder so, wie sich das dann verhält.
Ach ja, das reicht ja schon, wenn Jerry Rick Everything das einfach mal wieder fallen lässt und einfach 10.000 Mal vom Roboter auf und zu klappen lässt. Und dann weiß er halt eben, was los ist. Also entweder das hält es aus oder nicht. Und das weiß Apple ja auch schon vorher. Ne? Aber ja, Liquid Metal ist definitiv auf meiner Bingo-Karte für Anfang September. Also ich würde mich nicht wundern, wenn sie das nicht auch erwähnen wollen, ja, weil das ja so eins ihrer Materials-Pappenheimer gewesen ist in den vergangenen Jahren immer wieder. Ne? Sie haben ja da Jahr um Jahr auf dieser Lizenz gekluckt, im Konsumermarkt Liquid Metal benutzen zu dürfen, als einziger. Ne? Und haben ja, um das auch wahren zu können, diese Lizenz damals, ne, legendär eben diese SIM-Opening-Tools in Liquid Metal gefertigt. Nicht, weil sie es mussten, sondern weil sie es wollten, damit sie Produktion hatten, die regulär gelaufen ist, die Liquid Metal verwendet hat. Und damit mussten sie dann die Lizenz nicht abgeben, weil sie sie genutzt hatten. Ja, so, und das ist ja jetzt scheinbar wohl der erste Einsatzzweck, wo sie es jetzt wirklich in großem Umfang einzusetzen scheinen. So wurde ja zumindest gerüchtet. Wir wissen ja immer nur, was gerüchtet wurde. Und ja, mal gucken, was für eine unglaubliche Lösung sie da sich haben einfallen lassen.
Genau, da bin ich auch sehr schwer gespannt, was da rumkommen wird.
Ja, genau. Ja, und apropos dabei rumkommen, das war nämlich schon die Gerüchteküche und damit haben wir nur noch ein kleines Update-Ründchen und es gab nur von macOS Tahoe 26.6.1, also ein Sicherheitsupdate. Apple bleibt dabei, dass sie jetzt schneller als in der Vergangenheit, ne, das hatten sie ja auch angekündigt, Sicherheitsupdates rausklopfen und jetzt in diesem Fall haben sie tatsächlich nur ein wesentliches Sicherheitsupdate gemacht, also einen wesentlichen Patch ausgerollt, der ist allerdings auch signifikant gewesen. Sie hatten nämlich ein Problem mit der Authentifizierung von Screensharing. Das ist natürlich böse. Ne?
Also, definitiv.
Und zwar konntest du ohne gültige Login-Daten halt eben dann den Bildschirm abgreifen und das ist natürlich genau der Super-GAU, den wirklich keiner haben möchte. Genau da ist das wieder passiert, Apple. Ne? Also das finde ich ja schon faszinierend, dass ihnen das bei sowas durchrutschen kann. Mit den ganzen Sicherheitsleuten und den, ne, den Spezialisten, die da drauf schauen und so. Genau gerade diese Sicherheitsauthentifizierung von Screensharing, die muss doch rock solid sein. Ne? Also das würde ich gerne mal sehen, was sie da für ein Problem gehabt haben. Bisher gibt es nur so eine Nummer, scheinbar. Vielleicht kommt irgendwo noch eine Veröffentlichung bei Gelegenheit. Manchmal ist das ja dann im Anschluss nach dem Fix irgendwann ein paar Wochen später, dass der Findende da dann Blog-Eintrag schreibt oder sowas und das erklärt. Das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren, wie Ihnen das durchrutschen konnte, an so einer wichtigen Stelle da irgendwie die Login-Authentifizierungs-, also Gültigkeitsauthentifizierung zu verschlampen.
Ja, das würde mich auch mal interessieren. Müssen wir mal schauen, ob wir da was zu finden.
Ja, also, genau. Wir werden berichten, wenn uns was auffällt. So. Ja, und gerade eben, kurz bevor wir den Aufnahmeknopf gedrückt haben, ist auch noch die Beta 5 von allen 27er Betriebssystemen rausgefallen. Wie so immer, ja, gibt es noch nichts Neues zu berichten. Wir haben es noch nicht mal installiert, nur gesehen eben. Ja, gibt es da irgendwas zu berichten allgemein zu den Betas momentan?
Nö, also läuft gut, bin zufrieden.
Ja, ne? Also. So. Ich habe es auch vor allen Dingen ja auf dem iPhone tagtäglich im Einsatz. Vollkommen
ohne Probleme. Der neue Bildradierer ist super.
Mhm. Also, ja, das bist ein großer Fan von. Ne? Mhm.
Ja, also das ist echt praktisch. Und aber sonst also nichts Auffälliges. Also außer, dass es brutal schnell ist. Ich komme mir jedes Mal vor, als wenn ich in der Steinzeit bin, wenn ich auf iOS 26 gehe. Aber ansonsten läuft super. Bin sehr zufrieden und bin mal gespannt, was Beta 5 bringt.
Ja, genau. Das stimmt. Auf jeden Fall. Also mein 17 Pro, das war das Schnellste, was ich habe, logischerweise, aber das fühlt sich so schnell an. Aber auch macOS, ne? Ich habe das hier auf meinem Mini, also Mac, nicht Mini, MacBook Air installiert, ne? Was ich wann gekauft hatte, letztes Jahr, glaube ich, ne? Und ja, läuft auch super. Auch komplett ohne Probleme. Also dieses Jahr echt null Probleme mit den Betas gehabt. Hm? Ja. Man darf es nicht herbeibeschwören, dann ne, gibt es wieder große Probleme. Also immer vorsichtig sein und Backups machen und so, wie wir das immer sagen. Aber ja, dieses Jahr wirklich definitiv kein Problem. Und ja, in dem Sinne, ja gut, wir gehen ja sowieso auf das Release zu. Ne? Typischerweise ist es ja dann so, eine Woche oder zwei nach dem iPhone-Präsentationstermin soweit. Manchmal haben sie es noch bis Anfang Oktober gezogen, aber eher dann für macOS, wenn sie es auseinandergezogen haben. Aber ja, dürfte dann bald auch final sein. Und ja, dann ist es natürlich dann auch für die Öffentlichkeit zu nutzen. Und wie wir schon gesagt haben, es gibt nur Positives zu berichten.
Genau.
Sehr gut. Ja, dann sind wir auch durch für diese Woche. Müssen wir nicht lange drum herum reden. Ist halt eben weiterhin Sommerloch. Naja, schön.
Das ist bald vorbei.
Stündchen haben wir entspannt geschafft, genau. Aber wir bewegen uns ja jetzt auf den September-Event zu. Und dann wird es natürlich auch wieder ein bisschen wilder. Und im September, da erinnern wir uns gar nicht mehr dran.
So sieht's aus, genau.
Genau. Ja, in dem Sinne, schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, via Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt auch gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns sehr gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten sagen wir vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein und bis dahin sage ich auf Wiederhören.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und hoffe, ihr seid nächste Woche wieder da. Macht's gut. Ciao.